Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Anfang des Monats, da war ich mit auf Jugendfreizeit und ich sehe auch ein, zwei Leute, die dabei waren. Das ist super und es war eine richtig coole Zeit. Hab sehr genossen. Wir hatten viel Freude und Spaß und haben uns natürlich auch mit Gottes Wort beschäftigt. Und ich dachte, das, was deine Jugendliche gut tut zu hören und was sie interessiert, das ist bestimmt auch super für uns als große Gemeinde und für die Jugendlichen, die heute Morgen da sind. Es schadet auch nicht, manche Dinge zweimal zu hören. Alles, was ihr vergessen habt, dürft ihr jetzt wieder auffrischen. Also auch super, dass ihr zum zweiten Mal zuhört. Genau. Ich möchte einsteigen mit einer Geschichte aus meinem Leben und ich war mal in der Schule und ich glaube, jeder von euch war mal in der Schule. ich war mal in der 9. Klasse und Schuljahr wie jedes andere, aber ich hatte vieles anderes im Sinn. Und die Lehrer waren nicht so das Gelbe vom Ei. Und am Ende des Schuljahrs hatte ich in Deutsch und Französisch eine 5. Und was bedeutet das? Einmal von vorne bitte. Und dann sitzt man so da und was man sich dann so denkt, ist so, das war ja ein Jahr komplett sinnlos. Also kein Nutzen, alles umsonst, völlig verschwendet. Habe ich dann nochmal gemacht, hat dann geklappt. Ein paar Jahre später war ich dann über 18, hatte ein Auto. Wir hatten einen Unfall, der Kofferraum war kaputt, Scheibe kaputt. Hatten da über mehrere Wochen oder glaube sogar Monate so einen Müllsack drüber gespannt, dass die Luft nicht reinzieht. Und dann hatten wir auf dem Schrottplatz einen Kofferraumdeckel gefunden, sind dorthin gefahren, haben den gekauft, haben den vor Ort komplett ausgebaut, bezahlt und sind heimgefahren. Nach 20 Minuten auf der Autobahn macht's einen Schlag, Auto läuft aus, Motorschaden. Reparatur sinnlos. Die ganze Fahrt, der ganze Tag, das Geld umsonst. Hat nichts gebracht. Und ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr Situationen bei jedem von uns im Leben, wo wir genau das denken, war sinnlos. Und ich glaube, manchmal sind es so große Sachen, wie ich gerade erzählt habe, aber manchmal sind es auch so Kleinigkeiten. Letzte Woche haben wir uns abends überlegt, was essen wir noch? Und meine Frau hat gesagt, ja, komm, lass einen Döner holen. Dann läuft sie zum Döner, halb 10, kein Fleisch mehr da, kommt heim, gibt keinen Döner. Dann muss man Nudeln mit Pesto essen, ganz klassisches Studentenessen, auch mal wieder schön. Also es gibt so Kleinigkeiten im Alltag, wo man denkt, naja, die Strecke war jetzt sinnlos, hat sich nicht gelohnt. Und die Frage, die sich da so stellt, was ist eigentlich mit so Situation? Und das sind ja nicht nur witzige Sachen, so, wo man später drüber lachen kann, sondern manchmal ist es richtig tiefgreifend. Es ist Arbeit, die man vielleicht Jahre tut, wo man richtig Sinn am Anfang hatte und am Ende zerbricht alles und man fragt sich, alles umsonst? Die ganzen Jahre meines Lebens oder man investiert in Personen viel Zeit in seine Kinder und denkt dann irgendwann vielleicht mal alles umsonst. War das wirklich alles umsonst? Und ihr merkt schon ein bisschen, was das Thema vielleicht heute ist. Es geht um die Sinnfrage. Ist alles oder vieles in unserem Leben sinnlos? Und wenn wir am Ende sterben, war dann unser ganzes Leben tatsächlich sinnlos? Oder hat alles dann doch einen Sinn gehabt irgendwie? Mit der Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Und was bietet sich besser an, als in die Bibel zu schauen und mal zu schauen, ob die Leute, von denen dort berichtet wird, ob die einen Lebenssinn hatten oder ob die einfach nur so vor sich hergelebt haben. Und wir starten mal ganz vorne. Den Noah, den kennt ihr bestimmt alle. Der hatte mal den Auftrag von Gott, ein Schiff zu bauen. Und der hatte jetzt nicht irgendwo in einem Hafen gebaut, wo schon Wasser war, und die Leute sagen konnten, ah ja, der ist bestimmt hier, will ein großes Schiff bauen, der macht sich dann mal auf den Weg und will Amerika entdecken. Nee, so war das nicht, sondern der hat auf trockenem Land ein großes Schiff gebaut und musste sich über Jahre hinweg von Leuten anhören, das ist ja völliger Schwachsinn, was du hier betreibst. Die haben den ausgelacht, die haben den verspottet und er hat es trotzdem gemacht. Und ich meine, so ein Schiff bauen, das ist richtig harte Arbeit. Man muss das Holz sägen. Man muss es irgendwie zusammennageln. Also ich weiß nicht, wie der das damals gemacht hat, aber ich glaube, das war deutlich schwieriger als heute. Und trotzdem hat er das über einen längeren Zeitraum täglich gemacht. Und wenn er sich so umgeschaut hat, dann dachte er so vielleicht selber ganz oft, macht es eigentlich Sinn, dieser Job hier? Macht es Sinn, dieses Boot zu bauen? Oder ist alles sinnlos und die Leute um mich rum haben recht? Eines Tages beginnt es dann zu regnen. Gott sagt zu ihm, geh in die Arche, nimm die Tiere mit und deine Familie. Und plötzlich macht doch alles Sinn. Es hat 100% Sinn gemacht. Und nicht nur Sinn, das war der einzig richtige Weg. Das war der einzig richtige Weg, dieses Schiff zu bauen, weil alles andere hätte seinen Tod bedeutet von ihm und seiner Familie. Plötzlich alles anders als viele Jahre vielleicht gedacht. Also alles richtig gemacht. Wir gehen ein paar Jahre weiter und dann kommt unser guter Abraham, unser Glaubensvater, der lebt in Ur, in einer wunderbaren Stadt hier, vielleicht wie das heutige Dresden oder noch besser. Also aus Dresden rausziehen macht eigentlich keinen Sinn. Aus Ulm-Chaldea rausziehen wahrscheinlich auch nicht. Er macht es trotzdem. Er macht es trotzdem, weil Gott ihm den Auftrag gegeben hat und lebt, ja, als Nomade zieht er umher, wohnt in Zelten, also gibt sehr, sehr viel auf. Und er macht es über Jahre. Und das große Versprechen, das Gott ihm ja gibt, ist, dass seine Nachfahren dieses Land erben werden, wo er hinzieht. Dass sie dort darin wohnen werden und ihnen das gehören wird. Und in seinem Leben erlebt er das aber gar nicht. Also er lebt immer in der Fremde. Er ist immer umgeben von fremden Königen, muss immer hin und her ziehen, hat es nicht immer leicht, muss fliehen teilweise sogar. Und das mit den Nachkommen ist auch komisch, weil er hat gar keine Nachkommen. Und Gott hat es doch versprochen und Gott verspricht ihm einen Sohn und er muss warten und warten. Und alles Menschliche spricht tatsächlich auch schon dagegen. Seine Frau kann gar keine Kinder mehr bekommen. Und dann passiert es doch. Wider allen Umständen, wider allem Denken bekommt er einen Sohn und er hat wieder so Hoffnung. Er denkt so, oh krass, ich habe jetzt ein Nachkomme. Vielleicht wird es doch noch was, dass meine Nachkommen tatsächlich dieses Land besitzen. Vielleicht mein Sohn schon und ich erlebe das noch, wie er hier lebt in diesem Land und es ihnen gehört. Aber dem ist nicht so, auch sein Sohn und sein Enkel sind immer noch Fremde. Und Gott verheißt es ihm auch, dass nicht sein Sohn oder sein Enkel das Land bekommen, sondern dass seine Nachkommen erstmal 400 Jahre in Gefangenschaft müssen und dann dieses Land bekommen. Ich meine, was ist das für eine Verheißung? Da verspricht dir jemand was, das du selber gar nicht miterleben wirst. Und auch nicht deine Kinder, sondern irgendwelche Urenkel bekommen das dann mit. Was bringt es mir eigentlich? Was hat das eigentlich für einen Sinn, wenn ich selber gar nichts davon habe? Und auf der einen Seite erlebt er das, weil er bekommt den Sohn, einen Teil der Verheißung so, erlebt er in seinem Leben. Aber die große Verheißung, dieses Land zu besitzen, in das er ausgezogen ist, diese Verheißung, davon bekommt er gar nichts mehr mit. Was bringt ihm dann diese Verheißung, wenn er sie gar nicht erfährt? Oder ist es überhaupt so, dass er sie gar nicht erfährt? Und man kann sich diese Frage dann weiterstellen und es gibt noch viele weitere Beispiele im Alten Testament, wo das so ist. Und dann kommt eine wunderbare Zeit, die Zeit des Neuen Testamentes. Und in dieser Zeit wird all dieses Warten, all diese Fragen, macht es einen Sinn? Wurde es konkretisiert, wurde es offenbar und bestätigt? Es macht tatsächlich einen Sinn. Und wir schauen uns Jesus an, der gekommen ist, der Sohn Gottes. Und er war nicht wie Noah oder Abraham, der einfach da war und einen Lebenssinn gesucht hat, sondern er ist freiwillig gekommen, hat seine Herrlichkeit freiwillig verlassen, ist auf diese Erde gekommen, um für unsere Schuld zu bezahlen. Und an dem Tag, als er in Gethsemane war und wusste, das Kreuz wartet auf ihn, ich glaube, da hat ihn so richtig diese Sinnfrage auch gepackt. Macht es eigentlich einen Sinn, was ich hier mache? Ich verlasse die Herrlichkeit, werde hier verspottet und ans Kreuz genagelt. Hat es einen Sinn? Und natürlich hatte es einen Sinn, denn Jesus hat nicht nur auf diesen Augenblick geschaut, in dem er ans Kreuz geschlagen wurde und leiden musste, sondern er hat es alles erlitten, weil er in die Zukunft geschaut hat, weil er wusste, danach, nach diesem Leiden, kommt die Auferstehung und er wird zu Rechten Gottes sitzen. Und das ist das, was ihn durchgetragen hat. Das ist das, was ihm Sinn gegeben hat, durch dieses tiefe Tal zu gehen, weil er nach vorne geblickt hat, weil er auf dieses Versprechen Gottes geblickt hat, das er hatte, dass er auferstehen wird und zu Rechten Gottes wieder zurück zum Vater kehren wird. Das hat ihn durchgetragen. Also das Vertrauen, dieser Glaube, dass das, was Gott versprochen hat, tatsächlich wirklich, wirklich wahr ist. Und als Jesus aufersteht, ist es natürlich für alle, die das miterlebt haben und geglaubt und glauben, dass er tatsächlich von den Toten auferstanden ist, ist es dieser Punkt, wo sie sagen, ja, das macht Sinn. Und das große Beispiel, das uns da vorausgeht, ist Paulus, der Jesus begegnet und erlebt und in seinem Herzen versteht, dass in Christus tatsächlich alles einen Sinn macht. Ich meine, Paulus war ein hochgebildeter Mann, im jüdischen Volk, der hatte super Chancen, politisch ganz weit hoch aufzusteigen, viel zu sagen zu haben im jüdischen Volk. Und er sagt selber, dass er aufgrund von Christus, weil er auferstanden ist, all das, was davor war, für Dreck erachtet. Dass es ihm nichts wert ist, sondern dass diese Botschaft von der Auferstehung Gottes ihm alles ist, von der Auferstehung von Jesus, das ist ihm alles, das bedeutet ihm alles. Es lohnt sich für ihn, alles darauf zu setzen. Und das tut er auch. Paulus setzt alles darauf. Und er leidet viel. Er ist viel unterwegs. Er sagt selber, dass er geschlagen wurde, dass er gesteinigt wurde. Er saß viel im Gefängnis, aber er hatte auch große, große Siege. Er hat viele Gemeinden gegründet. Er durfte erleben, wie viele, viele Menschen gläubig wurden, wie viele Wunder passiert sind. Und trotzdem haben ihm auch Brüder verlassen. Er war unter falschen Brüdern, hat viel Zeit in Menschen investiert, die sich dann abgesagt haben vom Glauben, die dann doch nicht zu Christus gehört haben, musste weitergehen, hat sich bestimmt auch oft gefragt, macht das jetzt eigentlich Sinn, diese ganze Zeit, die ich rein investiert habe? Und am Ende seines Lebens, da schreibt er aber an Timotheus, da habe ich den falschen Bibelvers abgedruckt. Er schreibt an Timotheus, dass er seinen Lauf vollendet hat. Dass er Glauben gehalten hat, dass er sein Ziel erreicht hat und dass ihm jetzt die Krone des Lebens gegeben wird. Und dass sie aber nicht nur ihm gegeben wird, sondern allen, die an Jesus Christus glauben. Also er sagt praktisch, alles, was er gemacht hat, macht ultimativ Sinn und er ist jetzt am Ziel angekommen und bekommt eine Krone dafür. Und man könnte sich fragen, wirklich, auch das, wo Menschen dann weggegangen sind, auch das, wo viel Leid war, auch das, wo sich meine Arbeit scheinbar gar nicht gelohnt hat, auch dafür? Und die Antwort ist klar, ja, weil in Christus Jesus für die Botschaft des Evangeliums, im Glauben an Jesus, für ihn alles tatsächlich Sinn macht. Er hat den Lauf vollendet, er war auf dem Weg, er hat seinen Lauf vollendet, seinen Lebenslauf vollendet, ist am Ziel angekommen. Bei Christus Jesus selbst, sein Leben hat 100% Sinn gemacht. Und der Schreiber des Hebräerbriefs, der greift auch nochmal die alten Geschichten auf, die ich am Anfang erzählt habe, von Noah, von Abraham, und schreibt in Hebräer 12, 1-2, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufziehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Also er ermutigt nochmal genau das zu tun, was Paulus gemacht hat. Zu laufen, den Lauf vollenden, geduldig zu sein, dran zu bleiben. Und davor schreibt der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 11, 7-10, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und hier wird so ein bisschen aufgelöst, was Abraham nicht als Mensch erfahren hat auf dieser Welt, dass er selber in dieses Land einziehen darf und es besitzen darf. Diese Verheißung ist weit in der Zukunft. Und es geht nicht um diese irdische Verheißung, sondern es geht um diese Verheißung, die Gott gibt, indem er einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft. Und alle, die daran glauben, werden dort einziehen. Alle, die daran glauben, wie Abraham geglaubt hat, werden in diese Stadt einziehen und diese Verheißung ererben. Auch Abraham. Nicht in diesem Leben, aber im zukünftigen. Das heißt, diese Verheißung, sie bleibt bestehen. Weil Christus auferstanden ist. Kolosser 1, 16, 17. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. In diesem Bibelvers beschreibt Paulus ganz klar, dass Christus aller Anfang ist. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat alles wunderbar geschaffen. Und durch diese ganze Menschheitsgeschichte ist er der, der alles kontrolliert, der alles in seiner Hand hält, dem nichts entgeht, nicht mal das kleinste Detail. Und der am Ende alles zu seiner Herrlichkeit vollenden wird. Ihm zu Ehre, ihm zu Lob. Und weil Paulus das weiß, weil Christus auferstanden ist und nicht im Tod blieb, darum weiß er, dass wenn er an diesen Christus glaubt, das Gleiche für ihn auch gilt. Sein Leben macht 100% Sinn. Selbst da, wo er gelitten hat, da, wo er verlassen wurde, da, wo nach menschlichem Denken sein Tun nichts gebracht hat, da weiß er, in Christus Jesus macht es tatsächlich zu 100% Sinn. Was bedeutet das für mein Leben? Das ist eine Frage tatsächlich, die mich öfters beschäftigt, weil ich öfters über Dinge nachdenke, die ich vielleicht mal angefangen habe, aber nicht vollendet habe. Über meine Unzulänglichkeiten, wo ich mir Ziele stecke, die ich gar nicht erreiche. Und dann am Ende denke, hat es eigentlich Sinn gemacht? Hätte es nicht besser machen können? Jetzt geht's nicht mehr. Zeiten ändern sich. Man wird älter. Man kann nicht mehr die Sachen machen, die man mit 18 gemacht hat. Macht es eigentlich alles einen Sinn? Und die Antwort, wenn wir auf Jesus Christus schauen und aufs Kreuz und auf seine Auferstehung und auf das, was die Bibel uns lehrt, dann dürfen wir immer wieder an den Punkt kommen und sagen, ja, weil Christus auferstanden ist und weil ich an ihn glaube und an seine Herrschaft, und dass er einen Plan hat, deswegen darf ich trotzdem, auch wenn ich scheitere, auch wenn ich meine Ziele nicht erreiche, darf ich trotzdem wissen und zu 100% glauben, alles macht einen Sinn, weil er auferstanden ist. Noch ein weiterer und ich glaube größerer Aspekt, wo wir auch über dieses, was passiert in unserem Leben, ein bisschen hinausblicken können, ist, dass Jesus selbst diese Dinge in unserem Leben, die äußerlich total schlecht sind und vielleicht auch nicht seinem Willen entsprechen, trotzdem immer nutzt, um unser Herz zu verändern. Und darum geht es am Ende des Tages. Nicht, dass äußerlich alles richtig ist, sondern dass unser Herz in den Tiefen verändert wird und wir Christus immer ähnlicher werden. Und genau das ist der Anfang des Ziels, das Ende unseres Laufs, Christus ähnlich zu sein, ganz umgestaltet zu sein in unserem Leben und ihm ähnlich zu sein, vor ihm zu stehen, zu sehen, wie er ist, völlig frei von Schuld, völlig frei von allen Unzulänglichkeiten, ein neuer Leib. Das ist unser Ziel. Das wird so sein und unser ganzes Leben, egal ob ob ein Leid zugestoßen ist oder ob Dinge super geklappt haben. Alles dient am Ende dazu, dass wir Christus ähnlich sind. Und dieses Ziel ist 100% sicher. 1. Korinther 15, 20 bestätigt es nochmal, wo Paulus schreibt: Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Mensch der Tod gekommen ist, so kommt auch durch den einen Menschen die Auferstehung der Toten. Also weil wir Christus haben als großes Beispiel, darum wissen wir, dass das gleich auch für uns gilt, wenn wir an ihn glauben. Wir werden auferstehen, wir werden unser Ziel erreichen, wir werden bei ihm sein in alle Ewigkeit. Was sind das für schöne Aussichten? Was sind das für trostvolle Worte, wenn wir in unserem Leben, in unseren Umständen gar keinen Sinn mehr haben? Unser Frieden erfüllt, wenn wir offen blicken und wissen, in ihm hat alles einen Sinn, auch wenn ich keinen Sinn sehe. In ihm hat alles einen Sinn, auch wenn mein Herz so weh tut, auch wenn der Verlust so groß ist, auch weil meine Kraft so klein ist. Wenn ich auf ihn blicke, hat alles einen Sinn. Er ist der Sinngeber. Ich habe uns zum Abschluss dran mitgebracht, die ihr gerne im Hauskreis gemeinsam besprechen könnt. Ich würde die einfach noch kurz vorlesen. Könnt sie gerne auch schon in der Lobpreiszeit dann gleich bewegen. Und zwar, erste Frage: Vertraust du Jesus, dass er eigentlich Sinngeber deines Lebens ist? Wo fällt es dir schwer, einen Sinn zu erkennen? Und lohnt es sich trotzdem, Jesus zu trauen? Gibt es deinem Leben Ruhe und Frieden, wenn du weißt, dass es einen Sinn hat? Ich möchte schließen mit einem Satz, den ich heute Morgen an meinem Schreibtisch kleben sehen habe, den ich vor ein paar Wochen aufgeschrieben habe und ich dachte, der passt total gut. Habe ich mir aufgeschrieben: Alles Trachten und auch meinen Sinn lenkt du allein auf Christus hin. Alles Trachten und auch meinen Sinn lenkt du allein auf Christus hin. Und das möchte ich für uns beten, dass Gott es wirklich tut. Dass all unser Tun, all unser Trachten unseres Herzens auf Christus gerichtet ist, weil wir in ihm einen Sinngeber haben, in guten Zeiten wissen, dass er da ist und in sehr, sehr schwierigen und schmerzvollen Zeiten genauso wissen, dass er da ist und uns Sinn gibt. Ich möchte für uns beten. Danke, liebender Vater, dass du hier bist. Dass du der bist, der von Anfang an vor Grundlegung der Welt alles in seiner Hand hatte und es bis heute hat und in Zukunft auch immer haben wird. Danke, Herr, dass dir nichts entgeht. Kein Gedanke unseres Herzens, kein Handeln, kein Augenzwinkern, Herr, nichts entgeht dir. Du hältst alles in deiner Hand, Herr, und ich bete, dass du, Herr, wirklich uns begegnest in den Tiefen unseres Herzens und uns dort verankerst, dass du unser Sinngeber bist, dass in dir alles Sinn macht und dass du unser Herz veränderst, jeden Tag ein Stück mehr und wir dir ähnlicher werden dürfen. Und in all dem, ja, in all der Zeit, wo wir verwandelt werden, dir immer ähnlicher werden, Herr, da bete ich, dass wir dieses Ziel vor Augen haben. Dieses Ziel, dass wir eines Tages tatsächlich komplett verwandelt werden sein dürfen und bei dir sein dürfen. Und alles, was uns bedrückt, wirklich weg sein wird. Du all unsere Tränen abwischen wirst, Herr. Ja, und Herr, weil du alle Tränen abwischen wirst, wissen wir, dass wir mit Tränen bei dir ankommen werden und du alles aber verwandeln wirst, Herr. Ja, Herr, ich bete, dass du all unser Trachten, unseren Sinn auf dich allein ausrichtest. In all unserem Tun wollen wir dich sehen, dich bekennen, an dir festhalten. Dir sei alle Ehre. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.